Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Erster Advent ist nächste Woche. Wir beginnen oder sind in einer Zeit, die natürlich anders abläuft. Wir hatten im Allerheiligen, hat sich fast Halloween rausgeschlichen aus meinem Mund, Allerheiligen hatten wir. Wir hatten Allerseelen, dann gab es den Volkstrauertag. Jetzt haben wir Totensonntag. Kein Wunder, dass die Stimmung irgendwie im Keller ist. Wir befinden uns am Ende des Kirchenjahres. Nächsten Sonntag beginnt das Kirchenjahr von neuem. Und in dieser Rhythmik leben, atmen, beten und leben wir miteinander als Gemeinde Jesu. Und das ist auch wirklich eine schöne Sache. Den Ewigkeitssonntag, ursprünglicher Totensonntag, bezeichnet man manchmal auch als Himmelssonntag. Mittlerweile. Und so können wir ihn ja heute auch begehen. Ich habe heute Morgen mal rausfotografiert. Ich gönne euch, dass ihr da noch geschlafen habt. Wenn ihr das Bild mal anseht, das ist Münster. Ist das nicht unglaublich? Sowas gibt's. Himmelssonntag. Jetzt sagen einige natürlich, aber Holger, du meinst doch nicht allen Ernstes, dass das, was wir hier sehen, der Himmel ist. Nee, unsere deutsche Sprache ist da ja so ein bisschen unpräzise. Im Englischen kennen wir Sky und Heaven. Das, was wir hier sehen, ist der Sky. Die Ebene Gottes, die Sphäre Gottes, die Ewigkeit, das ist Heaven. Im Deutschen soll es das wohl auch mal gegeben haben, ist aber lange, lange her. Im Niederländischen gibt es das wohl heute noch. Wir können ja mal Menschen fragen, ob das wirklich stimmt. Lucht und Hemel, Lucht und Hemel. Also diese unterschiedlichen Sphären, das, was man nach oben gucken kann und das, was eben von der Ewigkeit Gottes in unsere Welt hineinleuchtet durch das Evangelium. Ich möchte mit euch also über den Himmel im Sinne des Heaven mit euch sprechen, über die Ewigkeit. Beginnen würde ich gerne mit einem Auszug aus einem Buch, aus einem Klassiker der evangelikalen Literatur, nämlich aus dem sogenannten Frommen Chaoten von Adrian Pless. In den 90er Jahren ein ganz wichtiges Buch, weil es der Christenheit erlaubte, über sich selbst zu lachen. Und das war damals vielleicht nicht so verbreitet wie heute. In diesem Buch sieht man, dass es eine Gemeinde von Leuten, die es wirklich gut meinen, aber immer am Rande des Chaos umhertappen und versuchen, ihr Leben mit Jesus Christus auf die Kette zu kriegen. In dem kleinen Ausschnitt, der sich mir eingebrannt hat ins Gedächtnis, sehen wir, dass dort im Mittelpunkt ein Mann steht, der heißt Leonard Thin. Der Name ist auch egal, aber er ist eine sehr ehrliche Haut, die ausspricht, was niemand sich zu sagen wagt. Ich lese mal vor. Wenn ich gewusst hätte, sagt der also derjenige, der Adrian Pless dort ist, wenn ich gewusst hätte, dass George Farmer heute früh den Gottesdienst leitet, wäre ich erst gar nicht gegangen. Es fing damit an, dass er der Gemeinde mit lauter 36 Visionen vor dem Frühstück Stimme dies und das zubrüllte. Guten Morgen! Die Gemeinde, morgen. Und der Leiter unzufrieden, ich sagte, guten Morgen! Gemeinde quetscht ein bisschen mehr Volumen durch die müden Mandeln. Ja, guten Morgen. Sind wir fröhlich? Gemeinde gepresst, blökend wie eine magenschwache Hammelherde. Ja, aber wir klingen nicht sehr fröhlich. Ich frage euch nochmals, sind wir fröhlich? Gemeinde verschreckt und mittlerweile im Glauben, Mangel an Lautstärke sei Sünde. Ja. Der Leiter, das klingt schon eher danach und freuen wir uns, dass wir heute Morgen im Haus Gottes sein dürfen. Gemeinde, die mittlerweile die Spielregeln beherrscht. Ja! George Farmer formt seine Hand spielerisch zu einer Muschel, legt sie um sein Ohr. Und wohin hoffen wir alle eines Tages zu kommen? Gemeinde, Himmel! Und Leonard Thin, Teneriffa! Ja, Leonard ist diese ehrliche Haut, die einfach gestrickt ist, durchweg, aber das sagt, was sie denkt, sich nur mit Mühe manipulieren lässt. Teneriffa, Himmel oder Teneriffa? Um ehrlich zu sein, das ist ja jetzt so dargestellt, als ob Teneriffa die ehrliche Antwort ist und die bessere Antwort. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und ob die Antwort der Gemeinde wirklich so offensichtlich hyperfromm und lebensfern ist, wie sie dargestellt wird. Ich finde das total lustig. Ja? Also das, darum geht es gar nicht. Natürlich, wir haben weltliche Wünsche, wie Teneriffa. Ich rede jetzt nicht von würdigen und ernsthaften Wünschen, wie ich möchte, dass Konflikte aufhören, ich möchte zurück in meine Heimat und so weiter. Das sind ehrliche, gute Wünsche, würdige Wünsche. Ich habe manchmal so Wünsche, ich würde gern mal nach Kanada oder mal nach Israel, ich würde gern nach Norwegen. Aber ehrlich gesagt, wenn sich diese Wünsche nicht erfüllen und es sieht vieles danach aus, ja, dann eben nicht. Also da geht meine Welt von weitem nicht unter. Vielleicht bin ich auch ein bisschen langweilig oder das Thema kam ja auch schon alt. Einige von euch sind ja noch reifer als ich, noch reifer. Und manchmal denke ich mir schon, ja, das meiste, was mir im Leben wichtig war und wichtig ist, das kenne ich schon. Was mag da noch kommen? Viele von uns sind dankbar für ihr Leben. Viele sind dankbar für ihr Leben. Dass häufig nach menschlichen Maßstäben ganz gut gelaufen ist im Vergleich zu dem, was hätte schiefgehen können, sind wir dankbar. Einige von uns sind das aber gar nicht. Und sie müssen kämpfen, sie müssen klarkommen, dass es eben so ist, wie es ist. Und ist angesichts dessen der Wunsch, in den Himmel zu kommen, diesem ganzen Elend zu entfliehen, denn so verwerflich, dass man sich drüber lustig machen muss? Ist das denn so schlimm? So oder so. Manche von uns kennen vielleicht den Gedanken der Lebenssattheit. Nicht gleich mit Lebensmüdigkeit zu verwechseln, wobei das auch nicht das Schlimmste wäre. Nicht jeder, der sich mit der Endlichkeit seiner Existenz beschäftigt, ist schon ein Fall für die psychiatrische Notfallambulanz. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen um mich oder um andere, die manchmal so ein bisschen durchpusten. Jemand hat mir mal gesagt, als Kind dachte ich, Erwachsene wüssten alles. Jetzt als Erwachsener weiß ich, wir improvisieren alle nur. Wir improvisieren alle nur. Da hatten wir eine weltweite Pandemie. Wir erleben Klimaveränderungen in Form einer Klimaerwärmung. Wir haben eine US-Regierung, die die Regeln der eigenen Demokratie austestet, wie es nur geht. Wir haben Krieg in der Ukraine. Und da regen sich alle Leute ständig auf, über alles. Und mich regt total auf, dass sich alle über alles aufregen. Oh, könnte ich mich da aufregen, wenn sich alle über alles aufregen. Und ich habe so Lust dazu, und darauf, dass das ganze Gemurkse mal ein Ende hat, das ganze Gewürge, die ganzen Diskussionen, die ganzen Feindseligkeiten, dann diese schreckliche Erleben, dass man mitkriegt, dass keiner es richtig wirklich durchblickt, dass nichts so einfach ist, dass man es mal eben erklären könnte, dass alles, sobald man näher hinguckt, nur noch komplizierter wird statt einfacher. Das ist doch alles furchtbar. Ich habe so Lust auf Vollendung. Eschaton heißt das. Lust auf Vollendung. Ich habe so Lust auf diesen Moment, wenn das ganze Sein des Universums so einen tiefen Ausatmer macht. So, ah. Oder für die ingenieurstechnisch Veranlagten von euch, stellt euch vor, das ganze Sein, das ganze Universum ist so sauber gefrästes Metall. Und wenn das plötzlich mal so einrastet, so ein sattes Klick macht, wenn alles so ein Geräusch macht, dass man sagt, ach, so war das alles gedacht, so musste das sein, warum dann nicht gleich so? Große Sehnsucht. Paulus jedenfalls kennt diesen Hang, diesen Zug, dieses Gezogenwerden von der ewigen Heimat. Er kennt diese Sehnsucht danach. Und wir wollen im Folgenden 10 Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, uns einmal ansehen und uns von ihnen nach vorne ziehen lassen. Ich lese den Text einmal vor und dann gehen wir ihn einfach durch. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir am Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse oder unnütz, wertlos. Soweit der Text. Denn wir wissen, Paulus setzt voraus, dass es ja etwas ist, worüber man sich groß nicht streiten müsse, das sei ja allen klar. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Paulus beginnt seinen ganzen Gedankengang mit einer damals total verständlichen und gebräuchlichen Metapher, ein sprachliches Bild, nämlich unser Leib gleicht einem Gebäude. Ein Gebäude für das Eigentliche, für Geist, Seele, wie auch immer ihr das auffassen wollt. Es findet sich im Neuen Testament auch andere Vorstellungen von eher einer Einheit mit unterschiedlichen Aspekten, aber hier verwendet es erst so. Er vergleicht also den Leib unter den jetzigen Bedingungen mit einer Hütte. Mit einer Hütte. Das Leben in einem verwandelten Auferstehungsleib in der Gegenwart Gottes vergleicht er mit einem Bau. Vielleicht mit einem Tempel, das schreibt er ja hier nicht, aber an anderer Stelle spricht er ja vom Leib als Tempel. Also, wenn wir jetzt hier sind, dann haben wir so eine Hütte dabei. Und dann, in der Ewigkeit, bekommen wir einen Tempel oder einen schönen Bau. Das ist das Bild, mit dem er hier arbeitet. Eine ewige Heimat bei Gott. Das ist so ein schöner Ausblick. So richtig schön. Und wann habt ihr euch das letzte Mal nach etwas gesehnt? Ich habe so periodische Sehnsüchte, die vergehen meistens. Lange habe ich die Sehnsucht gehabt nach einem Wäldchen. Ich hätte gern ein Wäldchen, ein ganz kleines Wäldchen. Ich weiß nicht, wie viele Bäume zu einem Wäldchen gehören, aber ich möchte drin stehen können. Aber das vergeht auch wieder. Ich hatte Sehnsucht nach einer Yamaha SR500, weil ich die als Jugendlicher nie haben konnte. Und so gibt es gewisse Dinge, bei mir vergehen die nach einiger Zeit wieder. Wenn ihr euch nach etwas sehnt, zum Beispiel überkleidet werden, dass unser Leib vollendet wird, unser Leben vollendet wird, dann kommt so ein Geräusch aus unserem Mund und dieses Geräusch nennt man Seufzen. So ein Seufzen. Und das Seufzen ist häufig geboren aus zwei Dingen, nämlich aus Klage und Hoffnung. Um ein sehr einfaches Beispiel zu nehmen, wenn euer Computer oder was auch immer langsam ist, dann klagt ihr. Und ihr habt Hoffnung, dass es besser würde mit einem Update oder mit was auch immer. So gibt es natürlich sehr viel ernsthaftere Dinge, unter denen Menschen klagen. Wenn ihr Schmerzen habt, erkrankt seid, dann klagt ihr und ihr habt Hoffnung auf Linderung, wenn ein Arzt erscheint am Krankenbett, wenn ihr ein Medikament bekommt. Und aus Klage und Hoffnung entsteht dieses Seufzen. Wenn ihr nicht schlafen könnt, wartet ihr auf den Schlaf und seufzt ihm entgegen. Und je nach Ausdruck dieses Seufzens kann aus diesem Seufzen auch mal ein Stöhnen werden oder auch ein Ächzen. Ist in dieser Gemeinde mal eine Predigt gehalten worden von Sebastian Lühling über das Ach in der Bibel. 16.07.23 findet ihr noch auf YouTube. Lohnt sich. Paulus seufzt, das lesen wir im nächsten Vers, er seufzt. Und jetzt müssen wir aufpassen beim weiteren Lesen, dass wir die beiden Bilder, die jetzt kommen, nicht miteinander vertauschen. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Nackig kommt gleich. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. eigentlich, so sagt Paulus, wäre es uns doch lieber, wir würden sofort gleich, instant, überkleidet werden mit der neuen Wirklichkeit der Ewigkeit des Himmels. Überkleidet werden. Über das, was uns jetzt ausmacht, drüber gestülpt. Er vermischt also jetzt zwei Bilder. Er hat einerseits das Bild eines Gebäudes, Hütte oder Bau oder Tempel, oder auf der anderen Seite Kleidung, die man überziehen kann. Am liebsten wollen wir gleich das Leben der himmlischen Heimat führen, überkleidet werden mit den neuen Kleidern der Ewigkeit. Nicht, bitte, bitte nicht vorher entkleidet werden und dann anziehen, wie man das eigentlich macht. Am liebsten nicht erst nackig werden. Die Griechen, die fanden das mit dem Nackigsein ja ganz, ganz hübsch, so ganz ästhetisch. Sport wurde nackig gemacht, wurde man eingeölt und dann hat man miteinander in einem Gymnasium, in einem Nackigraum, hat man dann Sport gemacht. Das fand man schick. Also Gymnos heißt nackend und deswegen heißt Gymnasium, wer da hingeht. Nee, also man darf da bekleidet hingehen auf diese Schule, die weiterführende Schule. Aber die Humanisten, die haben gewusst, in dem Gymnasium bei den Griechen, dort war man nackig, man hat aber auch angezogen, sich um Körper und Bildung gekümmert. Und dann hatten sie gesagt, diesen Ort der ganzen Bildung, den nehmen wir als Namen für diese höhere Bildungsanstalt Gymnasium. Juden fanden den Vorstellungen aber öffentlich nackend zu sein gar nicht gut. Das ist entehrend, das ist entehrend, unangenehm. Und vielleicht spielt Paulus oder höchstwahrscheinlich darauf an, niemand möchte vor seiner Einkleidung öffentlich entkleidet werden und nackend dastehen. Niemand möchte den Verfall seiner Hütte mit ansehen, sehen, wie die Kräfte sich verändern an unserem Leib, die eigenen Kräfte, die immer schwächer werden und die Schwerkraft, die offensichtlich immer stärker wird im Laufe des Lebens. Niemand findet das angenehm zu beobachten, wie die eigene Lebenshütte immer baufälliger wird, immer mehr ächzt, knarzt, rappelt. Niemand möchte zusehen, wie er irgendwann nackt und unbehaust dasteht. Mit 30 beginnen die ersten Leute graue Haare zu bekommen. Manche bemühen sich auch früher darum, das gelingt auch in Ausnahmefällen, aber mit 40 wird die Nahsicht bei den meisten schwächer. Das sind die Personen, die ständig mit einer Lesebrille auf der Stirn rumlaufen. Das ist vollkommen normal. Die Kraft nimmt ab. Mit 50 kommen Dinge wie Menopause und Prostataprobleme. Ab 60 wird das Hören in der Regel schwieriger. Rücken beginnt sowieso schon. Und dann gilt irgendwann mit 40 tatsächlich der Satz, wenn du über 40 bist und wachst morgens auf und du hast keine Schmerzen, dann bist du tot. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, niemand findet das schön, niemand möchte leiden. Letztlich möchte niemand schwinden, verfallen, wegbröckeln, baufällig werden, sondern am liebsten gleich befördert werden in den Himmel. Alt sein, ohne alt zu werden. Wir sehnen uns danach, dass das Sterbliche, unsere irdische Existenz, am liebsten verschlungen wird, verschluckt wird. So wie Paulus das in 1. Korinther 15 schreibt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, hey, wo ist dein Stachel? Verschlungen werden, das ist eigentlich die Sehnsucht, dass unsere irdische Existenz verschlungen wird. Wir wissen, dass wir, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, auf eine himmlische Heimat zugehen. Diese Heimat verdienen wir nicht. Im Himmel sind nur Leute, die den Himmel nicht verdient haben. Aber wir empfangen diese Hoffnung und wir empfangen die himmlische Heimat im Glauben an Jesus Christus. Deswegen lautet der nächste Vers bei Paulus auch, Gott selbst, da habe ich jetzt die Übersetzung, falls euch das auffällt, aus der neuen Genfer Übersetzung genommen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Wir alle, die wir Jesus Christus vertrauen, sind schon vorbereitet. Wir haben eben von dem Ticket gehört oder dass man am Bahnsteig steht. Wir haben, wenn wir Jesus vertrauen, schon das Ticket für die ewige Heimat. Und dieses Ticket, ich kenne das manchmal, dass man manchmal guckt, ob man es noch hat. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unser Ticket, unser Angeld, unsere Versicherung. Woher weißt du denn eigentlich, dass du den Heiligen Geist hast? Wie erkennst du, dass du den Heiligen Geist hast? Meine Antwort, wir können uns hinterher gerne ein bisschen streiten. Ach nee, ich habe gar keine Lust. Meine Antwort ist daran, dass du bei allem Angefochtensein, bei allem Zweifel, der dich hin und her wirft, dass du bei allem hin und her geworfen sein, Jesus vertrauen kannst. Und sei es nur so viel wie ein Senfkorn. Wenn du auch nur die Spur eines Körnchens von Vertrauen Gott in Jesus Christus gegenüber hast, hast du den Heiligen Geist. Denn das ist sonst vollkommen unmöglich. Wo Vertrauen ist, ist Heiliger Geist. Und vertrauen können und vertrauen dürfen, das ist der Anfang vom Himmel. Der Himmel beginnt in deinem Leben dort, wo du auch nur ein kleines bisschen vertrauen kannst, dass Jesus wirklich für dich ist. Da beginnt der Himmel. Bei der Beerdigung meines Vaters, der, sagt man ja oft bei Menschen, zu früh verstorben ist, durfte ich das lernen, denn der Prediger hat mir dann gesagt, ewiges Leben beginnt nicht nach dem Tod, sondern in dem Moment, in dem ein Mensch beginnt zu vertrauen, dass Gott in Jesus Christus für ihn ist. Und wenn man diese Hoffnung hat, diese Hoffnung, dann wird man getröstet. So sind wir denn, Vers 6, allezeit getrost und wissen, solange wir am Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Solange wir also diesen Leib tragen, sind wir fern vom Herrn, in dem Sinne, wir sind fern von dieser Vollendungswirklichkeit. Wir sind im Glauben, noch nicht im Schauen. Und das ist paulinischer, fundamentaler Realismus. Wir sind noch nicht beim Herrn. Wir sind noch nicht vollendet. Bonhoeffer sprach davon, wir leben im Vorletzten, noch nicht im Letzten. Und Menschen, Geschwister, die das durch Taten oder Worte leugnen wollen, die nennt man dann Schwärmer. Schwärmerei würde bedeuten, man tut so, als ob schon der Himmel auf Erden komplett hier ist, man wäre im Vollendungszustand. Noch sind wir in der Sphäre des Glaubens unterwegs, noch schauen wir sehen noch nicht. Noch sind Zweifel möglich und noch haben wir so viele offene Fragen, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glauben meint hier, ich wiederhole das kurz, wir haben ja letzte Woche da bei dem Abend über Schöpfung und Evolution kurz drüber geredet. Glaube meint hier nicht eine Wahrscheinlichkeitsvermutung in dem Sinne, ich glaube ja, weil ich nicht weiß. Das ist hier nicht gemeint, sondern Glauben meint hier Vertrauen auf Jesus Christus, sich geloben, sich schenken, sich anvertrauen. Wir wandeln im Vertrauen auf Jesus Christus. Glaube ist in der Bibel keine Wahrscheinlichkeitsvermutung bei Nichtwissen, sondern ein Begriff, der Ausdruck einer Beziehung. Ja, wir leben im Glauben. Und das ist okay. Es ist okay, dass wir in Anführungszeichen nur im Glauben leben. Das ist okay. Paulus sagt, das ist das erste Wort in Vers 1, das wissen wir. Das wissen wir. Ja, klar. Gott ruft uns durch die Worte des Apostels zu, uns damit versöhnen zu lassen. Wir gehen auf eine himmlische Heimat zu, leben aber noch unter begrenzten Bedingungen. Kommen wir damit klar? Kommst du damit klar? Wir wandeln im Glauben. Beim Wandeln denke ich so an die griechischen Philosophen, die haben sich angewöhnt, beim Diskutieren immer hin und her zu laufen. Die kamen überhaupt nicht vom Fleck. Das war auch nicht das Ziel, sondern die sind gelaufen. Und so fühlt sich das Leben bei uns doch auch manchmal an. Wir wandeln, wir laufen, geben uns Mühe. Und in manchen Dingen kommen wir wohl gar nicht so richtig vom Fleck. Kommen wir klar damit? Unser Weg wird vom Himmel, von der Ewigkeit her Sinn machen. Da bin ich der festen Gewissheit. Aber jetzt im Moment darf es sein, dass uns Dinge nicht einleuchten, dass Dinge komisch bleiben, fragmentarisch, unzusammenhängend. Wir aber sind getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Es ist nicht verwerflich, wenn man sich von Zeit zu Zeit sehnt danach, dass alles sich vollendet. Wir dürfen ruhig mal seufzen. Paulus sagt, natürlich habe ich Sehnsucht, beim Herrn zu sein. Na klar, diesen Leib verlassen und endlich zu Hause zu sein. In Philipper 1 schreibt er, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe total Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, am Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es gibt noch was zu tun. Du hast noch einen Job zu tun. Paulus bleibt um euretwillen, wie er schreibt, und bei uns wird es nicht anders sein. Wir dürfen seufzen, wir dürfen jammern. Komm, wir dürfen stöhnen, ächzen und uns nach ewiger Heimat sehen. Aber es gibt so viel zu tun. Die Menschen links und rechts neben dir, die brauchen dich, die brauchen dein Wort, deine Tat, deine Liebe, dein Zuhören. Menschen dienen in Tat und Wort. Und wenn irgendwann, vielleicht ist es jetzt schon so, dein Hüttchen immer wackeliger wird und du nicht mehr bei Umzügen die Klaviere stemmen kannst, links und rechts eins, wenn du bei Wohnungsrenovierungen nicht mehr zu gebrauchen bist, sondern meistens im Weg stehst, dann wirst du mehr und mehr mit deinem Wort dienen. Und wenn dein Hüttchen noch wackeliger wird, dann wirst du mit dem Ohr dienen. Du wirst einer der wenigen Menschen sein auf diesem Planeten, die die Gabe verliehen bekommen, zu hören. Und zwar nicht weg, sondern zu. Du wirst dienen, indem du zuhörst. Und irgendwann wirst du vielleicht nur noch, was für ein Wort, du wirst mit dem Gebet dienen. Du wirst mit dem Gebet dienen und wirst die Gemeinde und die Menschen, die du kennst und die Welt vor Gott tragen. Und irgendwann wird deine Aufgabe sein, in Christus nur noch zu sein. Nur noch da sein. Und es ist gut so. Es ist gut so. Egal ob kräftig, ob schwach, tat- oder wortmächtig, ob stumm oder gedankenversunken, es gilt so zu leben, dass unser Leben Gott Freude macht. Paulus sagt, ich bleib hier. Obwohl ich total Lust auf Heimat habe, setze ich jetzt alles darauf auf eine Karte. Ich will Gott Ehre machen. Ich habe Lust daran. Luther hätte das wahrscheinlich saftig ausgedrückt. Er hätte gesagt, ich habe Bock drauf, Gott Ehre zu machen. Dass Gott sein Wohlgefallen daran hat. Vers 9. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist ein ernster Gedanke, noch ganz zum Schluss. Ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder, so würde ich übersetzen, unnütz oder wertlos. Ja, wir sind aus reiner Gnade gerettet, durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Und dennoch ist Gott interessiert daran, wie wir gelebt haben. Es ist nicht gleichgültig, wie wir gelebt haben. Und jetzt zeigt sich geistliche Reife. Halten wir diese Spannung aus? Einerseits, dass wir im Leib sind und im Glauben leben, noch nicht im Schauen. Und halten wir aus, dass unsere Taten einmal ans Licht kommen, obwohl wir aus Gnade gerettet sind. Die Taten kommen ans Licht, die Unnützen, die Wertlosen, die Gemeinen, aber auch natürlich die Guten, die Sinnvollen. Halten wir aus, dass wir aus Gnade gerettet sind und dennoch einmal aus Ewigkeitsperspektive klar wird, wo wir einfach Dinge gemacht haben, wo wir uns selber an den Kopf fassen und sagen, was für ein peinlicher Quatsch. Stellt euch diese Momente vor, wenn wir selber sagen, oh Mann, was für ein unnützer Krempel ist in meinem Leben auch gewesen. Im ersten Korintherbrief vergleicht Paulus das mit einem Feuer. Mit einem Feuer, das ist nur ein Vergleich, wo gute Werke im Feuer bestehen bleiben, Gold, Silber, Edelsteine und Holz, Heu, Stroh, das verbrennt. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben wir getan, die waren einfach für die Katz, die waren vollkommen überflüssig. Aber es werden die Dinge zum Vorschein kommen, von denen nie ein Mensch was gehört hat, nie ein Mensch was gesehen hat, wo du in der Treue, in der Stille gedient hast, wo du liebevoll da warst, wo du gebetet hast. Auch all diese Dinge kommen ans Licht. Paulus setzt seine Ehre darin, gottgefällig zu leben. Er will eben nicht fliehen in eine fromme Gegenwelt. Er will nicht weltflüchtig sein. Ihr kennt den alten Spruch, ne? Nicht weltflüchtig, nicht weltsüchtig, sondern welttüchtig. Lasst uns das doch als Ermutigung aus dem Wort Gottes heute mitnehmen. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist und bleibt anstrengend, zum Teil rätselhaft und aus menschlicher Perspektive betrachtet häufig ungerecht. Ja. Aber wir haben eine himmlische Perspektive, eine in der Auferstehung von Jesus begründete Hoffnung, dass Gott mit dir, mit mir, mit uns allen und der ganzen Welt zurechtkommt, sein Ziel erreicht. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir als Geschwister von dir eine ewige Hoffnung bekommen haben. Wir danken dir, dass wir durch die Kraft deines Heiligen Geistes immer wieder für den nächsten Tag ausgerüstet werden, dass wir tapfer werden, in diesem Leben zu bestehen, auch wenn wir mal seufzen, jammern und stöhnen. Danke, dass du uns tapfer machst, einander zu dienen und unseren Weg zu gehen. Bitte hilf uns doch, dass wir einander helfen können und dir Ehre machen. Amen.